Liebe Fußballfreunde, dieser Podcast knistert. Durch einen Fehler bei der Aufnahme klingt diese Sendung, als wäre sie auf Zeitungspapier gedruckt worden. Wir hätten sie jetzt neu aufnehmen können, haben wir aber nicht, weil das hier Abstiegskampf ist.
Auch für uns.
Auch für uns. Und weil da Ehrlichkeit mehr zählt als Schönheit. Deshalb gibt es jetzt für euch einen Podcast live aus der Vergangenheit. Für alle Hipster auf Vinyl aufgenommen und über den Volksempfänger eures Großvaters gespielt. Dies also ist die erste Retro-Episode von Fußball MML. Ein Sammlerstück. Bewahrt sie gut auf. Viel Vergnügen.
Und dieses Knistern, das ist dieser Sound dieser neuen Seriosität, die jetzt auch endgültig Einzug gehalten hat in unseren Podcast.
Hört man, dass es knistert?
Es knistert zwischen Lukas. Also faktisch, was faktisch richtig ist, es knistert zwischen Lukas Vogelsang und mir.
Das ist sehr schön, aber man hört das, ne? Dieses Knistern, dieses Zeitungsgeräusch.
Es ist auf jeden Fall.
Gedruckte Expertise.
Mike, du bist ja hier auch so ein Stück weit, du bist ja der Gruppenführer. Du bist ja so von unserem TKKG bist du ja der Tarzan, ne? So. Und ich möchte mich mal beschweren.
Ich wäre Gabi die Pfote, dachte ich immer. Aber
Gabi die Pfote. So, und es ist, was ist denn
Gott,
jetzt schon wieder?
Gott.
So, und ich möchte mich beschweren, weil ich find's richtig assi von Lukas, dass der hier hinkommt mit einem Kicker und der hat sich sogar DIN A4-Zettel mit Notizen gemacht. Sogar beidseitig beschrieben. Da kommen ja vier DIN A4 Seiten mit Notizen raus. Und ich komme hierher, was hab ich denn außer Husten? Ne? Das ist eine Unverschämtheit, wie er hier teilweise versucht, das sage ich ganz klar, auf meinem Rücken Karriere zu machen.
Ist das der erste Podcast von Fußball MML, bei dem sich tatsächlich vorbereitet wurde? Wir erfahren es jetzt. Und damit herzlich willkommen, hier ist Fußball MML, das ist der Podcast von Micky Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Dafür steht MML, für Menschen, die sich immer schon mal gefragt haben, wofür steht eigentlich MML?
Ja, richtig, da ist ja, also das sind ja teilweise waschkörbeweise Zuschriften, wo die Leute sagen, ja. Was ist das Geheimnis?
Übrigens, wenn uns geschrieben wird, bitte vergesst den frankierten Rückumschlag nicht.
Richtig, an 4620 Kastrop-Rauxel, Postfach, ne, und dann sowas halt.
Stichwort.
Jetzt haben wir schon einen Gag, der sich durch alle Podcasts durchzieht. Das ist schön. Sag mal,
ich freue mich jetzt schon auf das Momentum.
Nach diesem wunderbaren Wochenende, nachdem überraschenderweise die Bayern Meister geworden sind, wollen wir über die noch reden und dann doch aber auch über das jetzt quasi galoppierende, langsam sich ins Ziel rettende Feld der Abstiegskandidaten, die ja mittlerweile anfangen bei Bayer Leverkusen.
Genau, es ist jetzt nicht mehr beginnend mit Platz 10, sondern jetzt ist dann, glaube ich, Platz 13 oder was ist? Wo fängt die Abstiegszone an?
Na, es sind quasi die torreichen 7, ne? Also es ist Leverkusen, Mainz, Augsburg, Wolfsburg, Darmstadt, Ingolstadt und der HSV.
Ja, natürlich der HSV. Der HSV, der es wirklich geschafft hat, eine Phase wirklich ansehnlichen und guten Fußballs und einer geschlossenen Mannschaftsleistung wieder komplett zu torpedieren und sich zum Unzeitpunkt der Saison nochmal eine richtige Krise zu gönnen. Das ist wirklich toll. Dazu zu diesem Zeitpunkt zu sagen, weil Leute, wir sind der HSV, die Fans sind
ein Stück
weiter, Leute. Also, wo der klassische Fan sagt, Leute, ist auch nicht mal mein HSV, das geht doch nicht hier. Das ist der 27. Spieltag und die sind da mit 33 Punkten. Das ist nicht mal mein HSV, die müssen mal zusammenreißen. Ich will Relegation sehen und sowas halt. Und und sie arbeiten drauf hin.
Also ich fand das ganz interessant. Ne? Bei anderen Teams sagt man immer, die hatten so ein Zwischentief Jetzt haben sie sich wieder gefangen und der HSV hat halt dieses Zwischenhoch und hat sich jetzt langsam wieder in Normalform gespielt. Da kann man eigentlich ganz zufrieden sein beim HSV. 16. Platz scheint ja doch relativ sicher zu sein, diese Saison.
Sie haben zu sich zurückgefunden. Mich erinnert die Saison des HSV, beziehungsweise diese Phase des HSV an die Saison, ich weiß nicht mehr genau, welche es war, es ist bestimmt schon länger her, vielleicht so 2008, 2009 oder so. Erinnerst du dich noch an Alemannia Aachen? Die hatten damals ungefähr so um den 27., 26. Spieltag herum hatten die bereits 36 Punkte. Da war Michael Fronzek noch Trainer. Und dann haben alle schon gehört, ja Mensch, Aachen, 36 Punkte, tipptopp und super. Dann haben sie danach nicht einen einzigen Punkt mehr geholt und sind abgestiegen. Das war sehr bitter und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass die halt einfach wirklich komplett. Also sie haben ja, der HSV hatte ja ein bisschen Pech, so wie im Derby, da waren sie zwar auch nicht die bessere Mannschaft, aber hätte ja irgendwie auch noch klappen können. Und ab da wurde es immer schlechter und während man noch hätte sagen können, ja, Mannschaftsleistung war in Ordnung, aber irgendwie hatten sie auch kein Glück oder so, ist es ja jetzt auch spätestens jetzt im Spiel gegen Augsburg allen klar, die können nicht und die wollen auch irgendwie nicht. Die bewegen sich ja gar nicht. Das war ja hochdramatisch beschissen. Also die Fans sind, also sie ringen genauso um Worte wie ich jetzt gerade.
Es ist immer dann sehr problematisch für den HSV, wenn alle 11 Spieler aussehen wie Pierre-Michel Lasogga. Obwohl man einen ausnehmen muss, also 10 Spieler sahen aus wie Pierre-Michel Lasogga. Der Torwart, eigentlich nur der dritte beziehungsweise der Regionalliga-Torwart Mikkel, hat die tatsächlich davor bewahrt, nicht 8 oder 10 Gegentore zu bekommen. Das war Weltklasse, die Leistung.
Bitte, Entschuldigung.
Und ich war wirklich verblüfft, ne? Nachdem jetzt Matenja und Adler ausgefallen sind. Das war der Einzige, der da, also da muss der Regionalliga-Torwart auf dem Platz stehen, damit einer Bundesliga-Form hat beim HSV. Was ich aber an der ganzen Misere, und ich habe das ja schon mal gesagt, das ist jetzt die 4. Ausgabe von Fußball MML und der HSV gewinnt, seitdem wir on air sind, quasi keine Spiele mehr. Was ich aber beruhigend finde, ist, es gibt 2 Konstanten in den letzten Jahren des Fußballs. Die Bayern werden Meister. Dann haben wir auch den Übergang. Die Bayern werden Meister, 5-mal in Folge. Und der HSV steht jetzt, wenn das so bleibt, zum 3. Mal in 4 Jahren in der Relegation. So, als Fan, da weiß man wenigstens, woran man ist.
Interessanterweise deckt sich übrigens gerade die HSV-Saison mit der Saison vom VfB Stuttgart aus dem letzten Jahr, die in der Tat auch so ein Zwischenhoch gehabt haben, 33 Punkte geholt haben. Das ist genau das Gleiche, was der HSV jetzt auch hat. Und man dachte eigentlich, naja, VfB Stuttgart gerettet und so weiter und so fort. Und danach haben die nicht einen einzigen Punkt mehr geholt und sind als Tabellen 17. abgestiegen.
Liegt das an dem Kostic?
Was konkret jetzt?
Diese Serie. Der hat doch, wenn mich nicht alles täuscht, letzte Saison noch beim VfB Stuttgart gespielt und spielt jetzt beim HSV. Da sollte doch jemand mal nachfragen.
Da hat jemand. Das ist der Kostic, der ist immer, wenn die 33 Punkte haben, dann wirkt der auf alle Mitspieler ein und sagt, Leute, so in der Kabine,
Leute.
Komischerweise hat er dieselbe Stimme wie Hellpeter. Der sagt auch, Leute, jetzt ist gut. Der sagt, Leute, jetzt reicht's erstmal, wir müssen auch nichts mehr machen. So, super, HSV. Hier und mit VfB auch und so. Jetzt können wir uns mal zurücklehnen. Jetzt sollen mal die anderen kommen. Und warum rede ich wie Helm-Peter? Ich heiße doch Kostic. Ne? Sowas halt.
Ja. Warum passiert das dem HSV? Also wir haben ja darüber geredet, dass das gesichert ist, dass der HSV diesmal nicht da unten mehr reinkommen wird, weil er zum ersten Mal eine geschlossene Mannschaftsleistung hat, weil er zum ersten Mal wieder in der Lage ist, auch Spieler individuell zu verbessern. Man hatte plötzlich das Gefühl, alle die da spielen, die sind zu Recht in der Bundesliga, weil sie einfach Kicker sind, die ganz offensichtlich auch gegen den Ball ganz gut treten können. Plötzlich, wie so ein, es ist so wie Awakening, ne? Kennt ihr diesen Film, wo in der Psychiatrie Menschen quasi dahin vegetieren.
Ja.
Und dann gibt's so eine Studie und es wird medikamentös irgendwas ausprobiert. Und
Robert De Niro findet plötzlich ins Leben zurück.
Genau. Und plötzlich so für so 3-4 Tage leben die und sind ganz normale Menschen und dann geht's plötzlich wieder zurück.
Genau, da gibt's doch, vielleicht ist es genau das, ne? Vielleicht gibt es doch diese Szene, wo dann auch Robin Williams ist, da glaube ich auch der Arzt,
ne? Stimmt.
Der wirft, ne, oder?
Ja.
Der wirft dann so einen Apfel und so ein dahindämmernder Robert De Niro fängt ihn dann plötzlich einfach so, weil er so einen tollen Reflex hat und da merkt schon Robin Williams, da steckt doch noch irgendwie so ein Britzeln irgendwo in der Birne. Ne? Vielleicht müssen die einfach noch mit Äpfeln spielen und nicht mit Bällen. Vielleicht ist er. Ja, vielleicht, keine Ahnung, irgendwann merken sie dann doch, wir sind der HSV und dann
wir können sie uns so nicht benehmen.
Wir dürfen einfach nicht. Das ist so wie, wir dürfen uns nicht lieben. Das geht nicht. Es ist wirklich sehr, sehr komisch und sehr dramatisch, weil ich habe ja den HSV noch im Dortmunder Stadion gesehen, als sie 0-3 verloren haben auf dem Papier. Was ich da im Stadion gesehen habe, war eine absolut intakte Mannschaft, die wollte, die konnte, die rannte ohne Ende.
Stand Louis Holtby,
ne, wir haben doch noch drüber gesprochen, 14 Kilometer.
Okay, stand doch auch irgendwie bis zur 85 vorbei. Minute 0-1 oder irgendwie sowas, ja, ne? Also genau. Späte Tore.
Ja, genau. Ja. Ich verstehe auch nicht, weil die letzte große Klatsche gegen die Bayern liegt bestimmt auch jetzt schon 6 Wochen zurück oder so. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, aber vor allen Dingen beim HSV ist es so, wir haben das ja schon mal, dieses Problem besprochen, dass es dieses gibt, wie war das in der Hinrunde, als die Hamburger Morgenpost titelte, sind das jetzt die Punkte nach Europa, und dann schrieb der Kollege von der Bild-Zeitung auf Facebook, das sollte man sich als den Tag im Kalender vermerken, wo der Abstieg des HSV begann. Selbes ist uns jetzt, glaube ich, auch passiert, dass wir tatsächlich vor 3 Wochen gesagt haben, gefestigte Mannschaft, 33 Punkte, die können vielleicht sogar nach oben schauen. Und dann haben die selber wieder gemerkt.
Das habe ich nicht gesagt.
Mensch, ja, aber ich habe das gesagt. Mensch, das kann ja echt richtig was werden. Und ich glaube, dass dann wir doch wieder über Mentalitätsprobleme in dieser Mannschaft sprechen müssen, dass die zu schnell zu satt sind, außer Lasogga natürlich. Aber
das war der mit dem Zeitspiel, ne? Das finde ich die süßeste Geschichte. Eigentlich die Geschichte der Bundesliga, oder? Dass du beim Stande von 1-2 liegst hinten beim Derby gegen Bremen, 5 Minuten Nachspielzeit, und dann hast du einen Stürmer, der auch eingewechselt wird. Das muss man ja noch dazu sagen, der hat eine Dreiviertelsaison ungefähr auf der Bank gesessen, weil er nicht mehr gebraucht wurde. Und dann hat er die große Chance, sich wirklich nochmal einen Namen zu machen und seine Initialen quasi in diese Saison einzubrennen, und das macht er dann ja auch. Ja. Er nimmt die, wirklich beim Schopfe greift er diese Chance, und von 5 Minuten Nachspielzeit verzögert er erstmal 3, damit auf keinen Fall der HSV gewinnt.
Ja, und das ist Pierre-Michel Lasogga, das macht ihm so schnell keiner nach. Ne?
Herrlich.
Toller Mann. Ja, es ist Wahnsinn, aber es läuft dann wahrscheinlich wirklich auf den. Also im Grunde genommen spielt ja der HSV am letzten Spieltag erstmal quasi die Relegation um die Relegation. Also sprich, er kloppt sich mit dem VfL Wolfsburg dann darum, in der Relegation spielen zu dürfen. Mhm. Soweit ist es ja auch noch nicht, ne? Wir tun ja alle so, als sei das jetzt mit der Relegation auch schon eine klare Sache. Ich weiß gar nicht. Kann der HSV nicht auch einfach direkt absteigen? Ist doch alles noch drin. Also selbst theoretisch und mathematisch kann sogar Darmstadt noch auf den Relegationsplatz rutschen. Und nach allem, was ich in den letzten Spieltagen gesehen habe, halte ich das auch momentan für deutlich realistischer, als dass das dem HSV gelingt.
Also Darmstadt liegt 9 Punkte hinter dem HSV. Wenn der HSV alle Spiele verliert und Darmstadt gewinnt alle, sind im Moment nahezu gleich auf im Torverhältnis, dann kann selbst Darmstadt 98 noch am HSV vorbeiziehen. Also HSV kann theoretisch sogar noch letzter werden in dieser Saison. Was ich aber mal, bevor wir quasi in diesen Abstiegs-7-Kampf wirklich tiefer reingehen, uns mit Leverkusen beschäftigen, auch nochmal mit den Darmstädtern, die einfach nicht tot zu kriegen sind, wir haben ja immer noch quasi, ist das ja der erste Podcast nach der 5. Meisterschaft des FC Bayern München. Und wir haben das große Glück, ja, Mike, dass du in München warst. Wie war denn das, als quasi abgepfiffen wurde nach dem Spiel gegen Wolfsburg 6-0? Wie war denn die Stimmung?
Man muss erstmal die Stimmung vor allen Dingen auch beschreiben, wie das, also erinnert euch doch noch hier so 1954, ne, als die Leute vor Karstadt, da war dann ein Fernseher in der im Schaufenster, und da lief dann Fußball, und davor standen Tausende von Menschen und haben gebannt sozusagen mitgefiebert. So war das nicht. sondern es war so, dass ich zum Beispiel, also ich hab ja Sendung gehabt bei Sky bis um 19.30 Uhr und dann bin ich kurz ins Hotel gegangen, das ist auch in Unterföhring gewesen, und da lief ein Fernseher in der Lobby, davor saß eine Person und hat sich das angeguckt, und ich sag noch, Jungs, gleich Autokorso, oder?
Ja.
Und wurde nur irgendwie kurz müde angeguckt, und Das war ungefähr die Reaktion.
Ich glaube, hier in der Küche ist heute mehr los als so in der so am ja Leopoldstraße und so. Also da
also. Dann war ich verabredet. Also dann bin ich, hatte ich schon gedacht irgendwie. Ja, hatte ich natürlich nicht gedacht, aber ich machte dann noch den Scherz per SMS, weil ich mit einem Freund verabredet war, dass ich hoffe, ich komme pünktlich, weil Autokorso und gesperrte Maximilianstraße und die Leopoldstraße und kommst ja nicht nirgendwo durch.
Ja.
War natürlich auch nicht so. Und dann kam ich in die Bar Zentrale, eine meiner Lieblingsbars in München. Da lief dann Dart.
Oh Mann. Ach Gott.
Ja, und dann sind wir aber irgendwie so lustig, ich weiß nicht, ob du mal warst, das ist so, hinten kann man so ganz schön essen und man sitzt relativ eng zusammen und kommt ziemlich einfach der Ledererstraße gegenüber. Du bist immer im Cortina, ne? Da in dem Medienhotel. Und da auf der anderen Seite ist dann eben die Barzentrale. Und dann kommst du so mit Menschen auch relativ einfach ins Gespräch, weil es sehr eng ist und Bayern-Fan ins Gespräch bekommen, natürlich. Und der hat dann schon auch klar zugegeben, das ist natürlich irgendwie Meisterschaft. Ja, ja. Ach so, ja, stimmt. Ah, sind wir Meister geworden. Und weißt du, einer mit Dauerkarte, ne?
Ja, aber ich traf noch vor dem, ich glaube, es war der Dienstag vor dem Pokal-Halbfinale, noch auf meinen Freund Axel, wirklich auch ein glühender Bayern-Fan. Also, wenn du mal bei dem zu Hause gewesen bist, wenn der mit seinen Töchtern und so Fußball guckt, dann sieht das aus wie in einer Koranschule. Also wirklich, ne, volle Lotte. Und das war vor dem Pokal-Halbfinale, da sagte er schon, ja, komm, auch schon völlig niedergeschlagen. Ich glaube, das hing ihm immer noch voll in den Knochen vor dem Champions League-Spiel und sagte, ja, auch Pokal, holt ihr das. Das ist mir auch schon. Also die sind richtig abgefuckt, weil sie das Champions League-Spiel auch so verloren haben und selbst an dem Double hätten die keine echte Freude mehr gehabt.
Ja.
Du merkst, ich vergleiche das immer so ein bisschen, mir wurde mal die Geschichte erzählt, irgendwie da, wie es aussieht, wenn Abramovic ein Wochenende feiert mit Kumpels und so und dann saufen die 5000 Euro teuren Rotwein direkt aus der Pulle, so, weil es egal ist. Und ich fand das so wahnsinnig traurig, als ich das hörte.
Ja.
Und genauso nehmen die natürlich auch, und er sagte ja, ich ging noch so von ihm weg und er rief mir fast noch so hinterher, so, ja, so wird es euch auch gehen, wenn ihr schon zum fünften Mal Meister werdet. Die sind total emotionslos. Also ich glaube, die fühlen auch bis in den April hinein gar nichts mehr, weil dann diese heiße K.O.-Phase kommt und da kriegen die mal so kurz ein bisschen Puls und wenn die natürlich dann so wie gegen Madrid dann rausfliegen, dann fallen sie auch wieder komplett in sich zusammen und nehmen diese Meisterschaft nur noch wahr wie so eine regelmäßige, ja, wie die Steuererklärung, wobei das ja in Bayern jetzt als Beispiel auch nur, also gibt's auch bessere, aber gut.
Ne? Steuerberater, oder?
Ja. Man muss es auch sehen, dass in der Süddeutschen stand ein Kommentar genau dazu, so fünfte Meisterschaft ist nur wie das fünfte Schnitzel. Ja, du gehst ins Restaurant, das erste Schnitzel schmeckt super, beim zweiten geht's vielleicht noch, ab dem dritten wird's merkwürdig, und ab dem fünften ist dir auch egal. Ich sag mal so genau, was du gesagt hast gerade, Micky, mit diesem Shampoos oder mit diesen Wodkaflaschen oder halt, wenn du immer Kaviar frisst, ja, dann hast du irgendwann, freust du dich mal wieder auf Pommes. Und ich glaube, dass genau das, einer der Gründe ist dafür, dass ich letzte Woche ja auch gesagt habe, lass uns wirklich überlegen, ob die Bundesliga irgendwann Playoffs wieder spielt oder was noch weitergeht. Und ich weiß, das werden auch viele Traditionalisten nicht gern hören, aber ich finde es ja gar nicht mehr so abwegig, wenn man in die großen Ligen schaut. Ja, also quasi hast du den Clásico noch in Spanien und da ist Atletico Madrid irgendwie noch dazukommen. Aber du weißt auch ungefähr eigentlich, in Italien gewinnt Juventus, in Spanien gewinnt halt dann eben Barcelona oder Real Madrid. Hier sind es die Bayern. Also so eine, wirklich eine Europa League im wahrsten Sinne des Wortes, also eine Champions League. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, dass die großen Vereine der Länder wirklich eine Liga ausspielen. Das wird dann, darauf wird es hinauslaufen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo dann der Puls der Bayern auch wieder hochgehen könnte. Sonst ist das, glaube ich, echt so, da ist die Meisterschaft das Mindeste. Und es interessiert keinen mehr. Also ich glaube, da ist es dann auch egal, ob du dir wie Vidal irgendwie die Pappschale umhängst oder noch den echten Teller da bekommst. Den hast du so schön, so oft schon in der Hand gehabt. Und ich meine, Vidal weiß ja auch gar nicht mehr, in welcher Liga er da gerade Meister geworden ist. Aber was mich am meisten wirklich, eine Statistik, die mich am meisten überrascht hat, in diesen 5 Jahren, ja, in denen die Bayern Meister geworden sind, was glaubt ihr, wie viele Spiele haben die verloren? 5 mal 34
Oh, warte Spiele. Mal, warte, warte, das kriege ich hin. Warte, warte, warte. Diese Saison 2, letzte Saison 1 oder auch 2. Nee, letzte Saison 1. Die erste Saison keine. Also ich würde mal sagen 5.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich lustigerweise 5 wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Kommen wir, glaube ich, nicht ganz mit hin, weil es wahrscheinlich eher 8 sind, aber ich hätte jetzt auch 5 gesagt. Tatsache.
Es sind tatsächlich, und deswegen seid ihr gar nicht so falsch, es sind 7, aber man muss die beiden Niederlagen gegen Augsburg einrechnen, wo, glaube ich, eine mindestens gegen Sascha Mölders, die war, wo sie quasi erst hergeschenkt haben, weil sie schon Meister waren. Also wenn man schon die Spiele rausrechnet, wo sie eh schon Meister waren und dann halt irgendwie in Partylaune und mit 2-5 im Turm irgendwie nach Augsburg gefahren sind und noch verloren haben, dann sind es, ohne diese Spiele nach der Meisterschaft, sind es 5 Niederlagen in 5 Jahren. Das ist eine pro Saison. Das ist abnormal. Das ist natürlich, und da finde ich auch, da kann man sie beglückwünschen auch, sagen, ey, ihr habt seit 2012, seit dem Debakel in Berlin gegen ein furios aufspielende Borussia mit Lewandowski, habt ihr alles richtig gemacht, aber sie haben sich halt die Langeweile eingekauft. Sie haben sich selbst obsolet gemacht, indem sie halt die Liga langweilig gekauft haben. Mourinho hat ja mal gesagt, für die Bayern beginnt immer dann der Titelkampf in der Saison, wenn sie Dortmund den besten Spieler wegkaufen. Und Tuchel hat...
Ja, was ja auch absolut stimmt, wie die Bild-Zeitung ja gestern oder vorgestern auch nochmal wieder schrieb, irgendwie wie war der Wortlaut? Irgendwie in puncto, Wortlaut ist gut, ja.
Ist ein bisschen jetzt so wie einer, der jetzt versucht, einen Witz zu erzählen. Nee, warte mal.
Es ging nur darum, nach dem Motto, irgendwie Dortmund hat Dembele, wie wird Bayern jetzt reagieren? Ja, wo man sagt, ja, was denn? Dembele kaufen, ne? Das wird dann passieren, nur jetzt nicht direkt, aber halt ein Jahr später. Also auch darüber haben wir ja schon gesprochen, aber... Was soll da schon groß passieren? Die Bayern sind ja, wie wir ja auch schon festgestellt haben, ja nicht besonders kreativ darin, wenn es darum geht, irgendwelche neuen, guten Spieler zu verpflichten. Ja, so was ist das hier? Montagsmaler?
So ein bisschen.
Oder? Ja, Lukas,
versuch mir was.
Zuhörer, das müssen Sie wirklich mal sich vorstellen. Weil der war jetzt vor ungefähr 30 Sekunden, wurde er richtig zittrig.
Und ich
fing er an, schon an seinem Kicker rumzunesteln. Und plötzlich fing er uns die ganze Zeit an, das Bayerkreuz darzustellen, pantomimisch.
Und ich hatte noch sowas Schlaues, was ich sagen wollte. Aber was?
Kannst du doch auch. Ich wollte dir pantomimisch darstellen, ob du mal den Bayer Leverkusen-Text von Spiegel Online aufrufen könntest, damit wir da gleich mal einsteigen können, damit wir den haben, weil ich ihn gerade nicht zur Hand habe, und wir wollten doch unbedingt daraus zitieren, wenn wir nämlich gleich quasi von den Bayern, die 5-mal am Stück Meister geworden sind, zu ehemaligen großen Konkurrenten der 90er Jahre der Bayern, nämlich Vizekusen, kommen, die ja spätestens seit, wenn nicht sogar schon seit letzter Woche, aber spätestens seit dem 1:4 gegen Schalke 04 im Abstiegskampf angekommen sind. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur, weil es ein 1:4 zu Hause gegen Schalke 04 war, die ja nun auch nicht gerade bekannt sind für den ganz großen Wurf in dieser Saison, aber sie verlieren auch gegen Schalke 04 und dann 1:4 zu Hause. Damit Bayer Leverkusen, der ewige Vizekusen, mittlerweile tatsächlich mit 36 Punkten im Abstiegskampf angekommen. Und über die hätte ich ganz gerne gesprochen. Ja. Aber du darfst vorher gerne noch deine
Sache zu Ende erzählen. Das ist, wenn man, also zwei Punkte, die ich zumindest beim Thema Bayern nochmal mit ansprechen möchte. Punkt 1 ist, warum haben die sich eigentlich die Latte so hochgelegt? Also wer auch immer die sind, aber und wer auch immer das mit der Latte war.
Er hat so. Latte gesagt.
So. So, wer auch immer das war. Aber warum ist für den FC Bayern nur eine Trippelsaison eine gute Saison? Wer war derjenige? Wer hat das verbockt? Wer hat das verbrochen, dass irgendwann die Meisterschaft als Ziel im Grunde genommen sowas ist wie ein Trostpreis, wie man mal früher, wie Uli Hoeneß mal früher zum UEFA Cup der Verlierer gesagt hat.
Das war Beckenbauer.
Beckenbauer war das?
Beckenbauer, oh. Ja, um gleich allen, das war wieder so ein typischer Beckenbauer, der das mal so nebenbei gesagt hat, und das war doch sogar in der Saison, wo sie gerade dann den UEFA Cup auch geholt haben. Das heißt, alle waren intern total begeistert, dass das gerade so gut lief irgendwie und stehen im Finale, und dann Beckenbauer auf irgendeiner Veranstaltung, oh, cool, kommt der Verlierer, ja, und hat dann erstmal bei allen für lange Gesichter gesorgt, weil die sich eigentlich ziemlich gefreut hatten, dass sie das geschafft haben. Das
ist doch voll motivierend,
ja,
ne?
Ja, total, ne? Wie Beckenbauer halt so ist. Ich meine, er hat auch gesagt, diese Mannschaft wird auf Jahre hinaus unschlagbar sein. Schönen Dank nochmal auch von Berti Vogt. Ich glaube, also aller spätestens kam das wohl 2013, weil sie halt gemerkt haben, dass es möglich ist. Und da ja auch die Mannschaft in den Folgejahren keine schlechtere war, sondern tendenziell personell besetzt sogar eine bessere, war für die natürlich sofort klar, hey, wenn wir das jetzt einmal hier 2013 geschafft haben, dann ist das Triple ab sofort nach den eigenen Ansprüchen.
Du musst so ein Abo drauf haben,
ja,
ne?
Irgendwie, naja, es ist ja ehrlicherweise, wenn man sagt, nach dem, was sie da als Mannschaft und als Kader haben oder hatten, dann ist das ja sogar auch ein relativ realistisches Ziel, wenngleich man natürlich sagen muss, spätestens ab dem Halbfinale ist es auch einfach Tagesform entscheidend, wie wir ja auch wieder mal gesehen haben.
Wolltest du noch zu dem Punkt? Und der zweite Punkt war, dass ich mir zumindest für die Bundesliga so eine Situation, weil ja jetzt schon wieder darüber spekuliert wird, dass Karl-Heinz Rummenigge hat ja gesagt, er wird an Pulisic und an Aubameyang und auch an Dembélé nicht rangehen und alle sagen, wie viel Halbwertzeit wohl dieser Satz dann tatsächlich hat und so weiter und so fort. Und ich würde mir so wünschen, dass wir in einen Zustand kommen, in der die Bundesliga irgendwo zumindest vergleichbar ist, ein bisschen wie die Premier League, weil halt ein Hazard wird niemals zu Manchester United gehen und ein Rashford wird niemals zu Liverpool gehen, weil die sich einfach nicht gegenseitig die Spieler wegkaufen und weil du einfach vier Mannschaften hast, die so stark sind und durchaus die Möglichkeit haben, gut international nichts zu reißen, aber zumindest mal hier einen FA Cup oder halt auch eine Meisterschaft zu gewinnen, sodass die einfach untereinander nicht wechseln und nicht weggekauft werden. Das wäre so schön, wenn das in der Bundesliga auch mal entstehen würde, dass einfach Mannschaften in der Lage sind, sich aus ihrer Philosophie heraus zu entwickeln, ohne dass gleich übermorgen irgendjemand kommt und die große Kohle auf den Tisch legt. Und das gilt im Übrigen für Borussia Mönchengladbach, genauso wie für die TSG Hoffenheim, wie für Borussia Dortmund und so weiter und so fort.
Ja, ich habe das ehrlicherweise, obwohl ich Dortmund-Fan bin, ja auch als etwas unangenehm empfunden, dass wir dann den Gladbachen gleich wieder Moderhut weggekauft haben, zumal ich das Gefühl habe, derzeit unbedingt nötig war das jetzt auch nicht, weil wenn wir eins gerade ausreichend zur Verfügung haben, dann sind es offensive Mittelfeldspieler.
Abwehrtalente wären mal ganz schön,
wenn die gefunden. Wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, ne? Ja, und auch da wär's ganz gut, wenn man da einfach mal die Finger voneinander lassen könnte, aber es ist offenbar ihnen nicht gegeben.
Vor allem, es ist ja so absurd in dieser Saison, dass quasi die Premier League, die immer als die mit dem meisten Geld in Europa gilt, was sie ja auch sind und haben ja all diese ganzen großen Mäzen, die großen Geldgeber dort, aber dass die ja überhaupt nicht vertreten sind im Halbfinale der Champions League, aber deren Liga im Moment einfach die spannendste ist, auch wenn Conte jetzt wahrscheinlich mit Chelsea das Ding gewinnt, aber Tottenham, eine Mannschaft wie Tottenham, die von Pochettino einfach wahnsinnig gut aufgebaut wurde, die mit Kane und Dele Alli, der jetzt ja nur noch Dele heißt oder nur noch Ali, ich hab's nicht mehr. Also er hat irgendwie den Namen seines Vaters abgeworfen, weswegen er jetzt nur noch Ali heißt. Und das ist aber eine in sich so geschlossene Mannschaft und die jetzt das erste Mal seit Jahren vor dem FC Arsenal, da stand gerade Wachablösung in London vor dem FC Arsenal landen und dann kann plötzlich Tottenham noch Meister werden. Dann
ein Jahr nach Leicester, ne? Also muss man noch dazu sagen, ein Jahr nach Leicester haben die jetzt zwar nicht das nächste Märchen, weil natürlich Tottenham größer ist als Leicester, ohne Frage, aber es ist schon wieder den nächsten Verein, der da plötzlich mit reinkommt.
Ja, aber du hast immer noch, du weißt nicht, ob nächstes Jahr Manchester United nicht plötzlich wieder mitspielt. Du hast Liverpool mit Klopp, du hast allein jetzt, wir kommen ja, das sind ja plötzlich sechs Teams, die potenziell Meister werden. Das ist wahnsinnig spannend und macht auch wahnsinnig viel Spaß zuzuschauen. Und das finde ich schon interessant, dass es aber diese Diskrepanz gibt, dass diese Teams quasi international in der Champions League gerade nicht so gut abschneiden, aber in sich die wirklich spannendste Meisterschaft seit Jahren austragen.
Auch wobei wir fairerweise, wir müssen als deutsche oder als Bundesliga natürlich fairerweise dazu sagen, Leute, wir haben ja auch nichts gerissen in den letzten Jahren, wären die Bayern nicht gewesen und Dortmund logischerweise in 2013 auch UEFA Cup, heißt jetzt ja Euroleague, aber da war es, glaube ich, so, dass der HSV der letzte Halbfinalist gewesen ist und der FC Schalke der letzte Gewinner. Also insofern.
Ja, wenn man sich überlegt, ne, die wirklich große Zeit ist tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre her, ne, mit den Eurofightern und, ja, und Dortmund 97, Bayern irgendwann 95.
Und Manchester United steht immer, glaube ich, im Halbfinale der Euroleague.
Also, wusstest du eigentlich, dass Dortmund die Champions League gewonnen hat in ihrem 100. Europapokalspiel? Das wusste ich gar nicht.
Nein, ja,
wusste ich auch nicht. Es war deren 100. Europapokalspiel und ausgerechnet in dem Spiel gewinnen die die Champions League. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, ich hatte mir, weil wir darüber gesprochen hatten, Sven Benders Grätsche, dass sie so choleresk war, wie in dem Spiel gegen Cantona. Und das war das Rückspiel gegen Manchester in Manchester. Und tatsächlich war es so, dass das 1-0, wie es ja am Ende auch ausging, auch Lars Ricken geschossen hat, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Da kannst du mal sehen.
Wahnsinn.
Lars Ricken.
Da du ja die Cola-Grätsche übrigens mit angesprochen hast, der Wolf Fuß hat das Jürgen Kohler Gedächtnisgrätsche genannt, möglicherweise, weil er unseren Podcast gehört hat. Also wenn Wolf Fuß uns jetzt zuhören sollte, grüßen wir natürlich sehr herzlich.
Ach so, ich wollte das. Ach so wolltest du das. Ja. Da kann man wieder sehen, das sind unterschiedliche Philosophien. Du wolltest sagen, wir grüßen den Kollegen sehr. Ich wollte von hinten reinbrüllen. Kann er ruhig zugeben, die Sau. So halt.
Weil er es geklaut hat.
Ja, sicher. Ne?
Sind wir aber auch menschlich ein bisschen irgendwie auseinander. Du bist halt irgendwie derjenige, ich bin der Völkerverständiger, nee, ich bin sozusagen der NATO-Sicherheitsrat.
Du bist der Völkerballspielende, das ist was ganz anderes, so. Mike. Aber um nochmal zu schließen, die Bayern haben sich ja quasi, also der Erfolg ist ja jetzt quasi die größte Gefahr liegt ja im eigenen Erfolg im Moment bei den Bayern. Also, dass sie quasi die Liga so klar dominieren. Also, wir sagen jetzt einmal mal fünf Niederlagen in 5 Jahren. Dass sie quasi so gut geworden sind, dass sie national ja kaum noch gefordert werden, außer wenn es mal in den 2 Spielen gegen Dortmund geht. Das ist ja quasi auch für den internationalen Vergleich ja eine Seuche für sie. Das sieht man ja. Wenn sie dann mal plötzlich im Viertelfinale auf jemanden wie Real Madrid treffen, sind sie einfach über die Saison nicht so alert, nicht so gefordert worden, dass sie dann plötzlich da stehen und gar nicht wissen, wie sie dann so ein Team verteidigen oder wie sie gegen so ein Team spielen. Deswegen hoffe ich, und lass mich dann kurz zu Ende führen, dass sie die Dortmunder jetzt auch mal in Ruhe lassen, weil die Dortmunder, es wäre ja für die Bayern das Allerbeste, wenn dort im Westen nochmal der ganz große Konkurrent wie 2010 bis 2012 erwächst und wenn die Dortmunder nämlich das weitermachen mit dem Stamm, den sie jetzt haben, Pulisic, Dembele, Guerrero, Reus, Aubameyang und wenn dann jetzt Toprak und Dahoud da kommen, dann gibt es wirklich nächstes Jahr wieder ein Duell fast auf Augenhöhe und ich glaube, dass das am Ende, so absurd wie das klingt, den Bayern auch helfen würde, wenn sie mit Dortmund wirklich bis zum 33., 34. Spieltag um die Meisterschaft kämpfen müssten, weil dann eben quasi die Schlagzahl hoch bleibt, du bleibst auf einem hohen Level und hast eben quasi die Konkurrenz schon in der eigenen Liga. Und was das macht, sieht man ja bei Barcelona und Real Madrid, die ja quasi so im Kräftemessen in der eigenen Liga sich so nach oben geschaukelt haben, dass sie halt dauernd ins Halbfinale oder Finale der Champions League einziehen.
Also da stimme ich zu. Tatsächlich empfinde ich die Bundesliga auch als sehr, sehr schlechten Sparringspartner, weil halt einfach im oberen Drittel nicht viel ist, dem man auf Augenhöhe begegnen kann. Ich sehe das auch so, dass der BVB in der nächsten Saison, also diese Umbruchssaison, haben sie ja wirklich eigentlich mit Bravour gemeistert, muss man sagen. Es war eine Saison, von der man mehr als Platz 4 eigentlich nicht erwarten durfte, nachdem so viele Stammkräfte, Rädelsführer und Topscorer wie Mkhitaryan weggebrochen sind, dass sie das so hingekriegt haben, ist wirklich aller Ehren wert. Ich glaube, wir müssen vielleicht gleich auch nochmal ein Wort über Tuchel und seine Vertragsverlängerung verlieren.
Vor allen Dingen ja vor dem großen Platz 3 Endspiel gegen die TSG Hoffenheim, das ist nämlich das Spiel am Wochenende.
Wirklich, wirklich tolles Spiel zu werden verspricht. Ich glaube, das ist wirklich wahnsinniger Offensivfußball, den wir da sehen werden, weil beide Mannschaften ja durchaus in der Lage sind, ein wenig das Spiel zu machen. Das Einzige, was diese These ein bisschen konterkariert, ist natürlich der Umstand, dass auch in Spanien, mit Ausnahme von Madrid, Barcelona, mit ein bisschen Wohlwollen, vielleicht noch Valencia und natürlich klar Atletico, dann ja darunter auch nicht so richtig viel ist, ne? Was da. Ja, okay. Ja, gut, okay. Da sind's. Aber dann letzten Endes die anderen
Aber sie sind zumindest stärker, aber die Mannschaften sind zumindest, das ist ja der Punkt, die Mannschaften sind zumindest stärker. Du hast ja, du Sevilla dreimal hintereinander die Euroleague gewonnen. Also ja. Das ist schon einfach auch, wenn, und dann nimm jetzt mal Dortmund raus und Bayern auch raus, wenn, wen denke ich mir denn jetzt mal aus? Normalerweise, wenn Bayer Leverkusen gegen Sevilla spielt, gewinnt normalerweise Sevilla. Wenn Hoffenheim gegen Atletico spielt, gewinnt Atletico und so weiter und so fort.
Also, wenn Schalke oder der HSV oder Bremen gegen Schachtjor Donetsk spielen, gewinnt Schachtjor Donetsk. Das ist einfach die Realität der letzten sechs Jahre gewesen. Und ich finde aber, dass das jetzt, bevor wir vielleicht nochmal auf Tuchel kommen, aber ich finde eigentlich, dass das eine wunderschöne Überleitung ist in diesen Abstiegskampf, weil ja genau das, was wir sagen, wir zählen eigentlich jetzt gleich Vereine auf, Werksclub Leverkusen, VW-Club Wolfsburg oder auch ein HSV, der ja nun auch nicht gerade das Armenhaus der Liga ist, die ja alle in den Abstieg rutschen gerade. Da muss man sich ja auch fragen,
Kühne und wo ist Nagel denn dann
der von Micky gerade angesprochene Sparringspartner? Wenn diese Vereine, die eigentlich potenziell ja das Valencia, das Sevilla oder das Atletico Madrid dieser Liga sein müssten, wenn die nur die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt sind, da kann man den Bayern ja gar keinen Vorwurf machen. Die gehen ja nicht dahin und sagen, HSV hier, holt mal den Kostic, dann bleibt er bei 33 Punkten stehen. Oder VfL Wolfsburg, schießt mal in einer Saison nur 30 Tore, von denen über die Hälfte quasi Mario Gomez erzielt hat. Ich meine, es läuft halt überall ganz viel falsch und da können die Bayern nur bedingt was dafür. Die würden ja sogar noch Charity-Spiele in Wolfsburg austragen, damit die noch irgendwie einen Spieler sich leisten können, ne?
Ja, so sieht's aus, ne? Also hätte man auch nicht gedacht, dass in Wolfsburg es nicht dem nicht VW am beschissensten geht, sondern es tatsächlich noch jemanden gibt, der da noch drunter ist. Und ja, ich sehe es genauso. Also die Bayern sind auch nicht für alles verantwortlich zu machen, dass diese Vereine nicht anständig auf die Beine kommen und einfach mit ihrem Etat schlecht wirtschaften, das ist denen doch zuvor das selbst zum Vorwurf zu machen. Und tatsächlich gab es wenige Phasen in meinem Leben, in denen es mich so depressiv gemacht hat, wenn ich an die Tabellenspitze gucke. Denn außer Dortmund und Bayern ist da ja wirklich nichts mehr. Also Schalke habe ich wirklich noch am Anfang dieser Saison noch so eine Art Angriff zugetraut. Da habe ich echt gedacht, die könnten so unter die Top 3 kommen. Das werde ich, glaube ich, nie wieder in meinem Leben denken. Hamburg kannst du abhaken. Leverkusen kannst du abhaken, Wolfsburg, und das wird auch nicht viel besser werden. Also es deutet wenig darauf hin, dass das in den nächsten Jahren besser wird. Ich hoffe, dass Bremen sich stabilisiert oder beziehungsweise diesen Stabilisierungsprozess einfach weitermacht. Deswegen werden sie nicht in der nächsten Saison Meister. Aber vielleicht kriegen sie es hin, sich künftig dann doch wieder mal unter den Top 5 zu etablieren. Das wäre ja zumindest mal was, was die Meisterschaft angeht. Sehe ich das so, dass im nächsten Jahr es wahrscheinlich doch wieder auf diesen Zweikampf hinausläuft, der, wenn wir alle Glück haben, auch tatsächlich ein Zweikampf ist. Denn das war es in diesem Jahr ja in dem Sinne nun auch wirklich nicht. Und was mit Leipzig passiert, werden wir sehen. Denn die werden in ihrer zweiten Saison in der Bundesliga sicherlich auch nochmal an ganz andere Herausforderungen geraten. Stichwort Zweigleisigkeit.
Obwohl man die ja auch nicht wie einen normalen Neuling betrachten darf. Also ich wollte gerade schon einwenden, als du das gesagt hast, sagst du, da ist ja nichts mehr. Vielleicht muss man einfach diese Saison nicht nur als einen Umbruch sehen bei Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke hat ja schon gesagt, der Umbruch, hat er im Winter gesagt, ist vollzogen. Ja, jetzt ist gut mit dem Umbruch. Wir sind wieder eine richtige Mannschaft. Wir sind auf Augenhöhe oder versuchen es zu sein. Nein, man muss, glaube ich, das als Zeitenwende sehen, dass wir mit Hoffenheim und Leipzig zwei Clubs bekommen haben, die jung sind, wo eine Spielidee dahinter ist und die ja jetzt auch nicht wenig Geld zur Verfügung haben. Also Leipzig kann nachrüsten im Winter für 30 Millionen, Hoffenheim kann einkaufen gehen und die haben beide hervorragende Trainer. Also ich bin gespannt, ob nicht nächste Saison quasi, wenn all diese Wege so weitergegangen werden, ob es nicht dann auch mal wieder wirklich ein bisschen enger da oben wird, weil die Bayern eben diesen Umbruch haben und weil tatsächlich, ich ja, das habe ich ja schon mal gesagt in diesem Podcast, diese drei Projekte Hoffenheim, Dortmund, Leipzig, glaube ich, über die nächsten Jahre auch das sein wird, was also den meisten Ertrag bringen wird, während so Teams wie Schalke, Wolfsburg und Leverkusen gerade eher sich in eine andere Richtung orientieren.
Und das ist im Übrigen auch...
Ich muss nur eine Sache sagen, der Grad meiner Depression, was die aktuelle Bundesliga angeht, misst sich vor allen Dingen daran, dass ich mir wirklich sogar wünsche, dass Leipzig und Hoffenheim künftig oben dran bleiben.
Und das ist,
das hätte ich auch nicht gedacht.
Absolut.
Also vor 2 Jahren hätte ich mich solche Sätze mit Sicherheit nicht sagen hören, aber es ist halt einfach so. Man wünscht sich alles Erdenkliche, was gerade irgendwie möglich ist, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Wolfsburg endlich absteigt. Das ist klar.
Aber man muss auch nochmal dazu sein, das sind dann auch so diese Momente, wo ich das Geheule in der Bundesliga, was das Thema Hoffenheim zum Beispiel angeht, auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig ertragen kann, weil auch da ist die Zeit vorbei, dass da irgendwie mit dem riesigen Geldkoffer und den Scheinen und sonst was irgendwie umgehauen wird und sozusagen der Markt mit Geld überschwemmt wird. Im Gegenteil, man hat sich interessanterweise eher zurückbesonnen auf das, wie man mal angefangen ist, eher auf Talente zu setzen, eher auf junge Spieler zu setzen. Und dann muss auch, finde ich, insbesondere jetzt mal an die Traditionalisten, die dann gerne immer sehr, sehr unflätige und teilweise wirklich extrem beleidigende Plakate in Richtung, insbesondere in Richtung Hoffenheim zeigen. Ganz ehrlich, dann müssen sich diese Vereine auch mal tatsächlich fragen, was haben wir eigentlich in der Zeit gemacht? Wie haben wir eigentlich unser Potenzial ausgeschöpft? Es ist ja nicht so, dass wir in der Bundesliga von 3 reichen Vereinen und von 15 Armen reden, die überhaupt gar kein Geld haben, das sie in irgendeiner Form ausgeben können, sondern man muss ja nur gucken, was hat der HSV eingekauft, was hat Schalke eingekauft, was hat Leverkusen eingekauft, was hat Wolfsburg eingekauft und so weiter und so fort. Ja, letztgenannte sind jetzt auch irgendwie Werksvereine, aber nichtsdestotrotz ja auch Vereine, die schon extrem lange dabei sind. Und deswegen war es mir einfach nur nochmal wichtig, auch eine Lanze für Hoffenheim zu wie heißt das, Lanze brechen, ne? Ja, weil da einfach in den letzten 1,5 Jahren nach dem Fastabstieg gute Arbeit gemacht worden ist.
Aber sind wir jetzt im Abstiegskampf oder sind wir, wir jetzt über den Abstiegskampf reden? Aber du kannst gerade noch, bitte.
Nee, ich wollte uns, genau das, ich wollte uns nämlich jetzt auch gerade mal, wie sagte Clemens Tönnies, als er Felix Magath holte, ich will uns jetzt mal emotional aufladen für den Abstiegskampf, denn ich freue mich ja tatsächlich sehr auf den 20. Mai, ich werde mir an diesem Tag nichts anderes vornehmen, ich werde mir Öl holen, ich werde mir eine Packung Cleans, nein, Moment, falsch, warte, ich muss nochmal ganz nach vorne halten, nein, falsch, nein, ich freue mich auf den 20. Mai. Ich werde mich aller Wahrscheinlichkeit nach bei meinem Bruder in die Gartenhütte setzen. Er wird den Beamer anmachen und ich werde mir ganz in Ruhe dieses Saisonfinale angucken, von dem ich mir wie jedes Jahr verspreche, dass es so geil wird wie 1999, was natürlich einfach das beste Saisonfinale ever war mit einer Frankfurter Eintracht, die 5-1 gegen Lautern gewonnen hat und aufgespielt hat, als hätten sie gerade schon die Champions League bereits im Sack. Man vergisst ja, dass neben dem Übersteiger von Fjørtoft noch viele andere Tore da waren. Marco Gebhardt über die linke Seite, der noch den Okocha macht mit seinem Gegenspieler und dann mit dem linken Außenriss den Ball noch in den langen Winkel knallt. Das war ein unfassbares, das letzte Spiel von Bernd Schneider für Frankfurt. Ja,
bevor genau. Er zu Leverkusen gegangen.
Ach, das war toll.
Und dann kann ich doch mal sagen, um uns emotional aufzuhalten, können wir sagen, hallo, hier ist Hamburg, wir melden uns vom Abgrund.
Ja, schön. Oh ja.
Und das, ich wollte noch
Koch sagen,
ich habe ja vor vielen, vielen Jahren ein Interview mit Harry Koch gemacht zu diesem Spiel.
Du hast mir die Geschichte damals erzählt.
Ja, ne? Der Harry Koch, Lautern war ja Meister geworden in der Saison davor, ja. 98, Meister als Aufsteiger und hatte sich schon wieder für die Champions League qualifiziert oder mussten, die waren Vierter oder Fünfter, die hatten noch dieses eine Spiel und sie machten immer traditionell bei Auswärtsspielen einen Spaziergang in der jeweiligen Stadt und Otto Rehhage zeigte dann halt so Sehenswürdigkeiten, diesmal halt Frankfurt. Nur verirrten sie sich bei dem Spaziergang und man muss wissen, dass dieser letzte Spieltag der Saison 99 brütender Hochsommer war mit 36 Grad in Frankfurt und sie verirrten sich auf einem Parkplatz außerhalb der Stadt und liefen 2,5 Stunden durch Frankfurt bei sengender Hitze mittags und kamen und die Hälfte der Mannschaft hatte dann einen Sonnenstich, als sie wieder kam und deswegen waren die
die so neben der Kappe und deswegen verlor Lautern. Also es waren nicht nur Jan-Arge Fjordhoff, Bernd Schneider und Marco Gebhardt, die diese wahnsinnigen Tore geschossen haben, es war auch die Mittagshitze und die Idiotie von Otto Rehhagel, die dieses Spiel verloren hat. Und deswegen konnte Eintracht Frankfurt den Meister der Vorsaison dort 5-1 besiegen und am Ende in letzter Sekunde ja noch absteigen und die Klubberer, die ja wirklich sich sicher gewähnt hatten vor dem Spieltag, noch auf die Plätze verweisen. Und das, für mich ist das auch tatsächlich, wenn ich das heute noch lese oder höre, ich krieg da Gänsehaut. Ne? Das ist für mich immer noch das tatsächlich beste Finale aller Zeiten. Und ich glaube tatsächlich, mit diesen 7 Clubs, die wir diesmal haben, dass wir wirklich wieder sowas Enges bekommen könnten am letzten Spieltag.
Was wird denn die Geschichte vom letzten Spieltag sein, wenn zum Beispiel Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen spielt oder der Hamburger Sportverein, das ist natürlich der Knaller, gegen den VfL Wolfsburg und wir Ingolstadt gegen Schalke sehen werden, Hoffenheim gegen Augsburg, da haben wir jetzt Mainz, müssen wir noch nennen, mit Köln gegen Mainz und dann haben wir sie alle genannt, ich nehme mal an, Mönchengladbach gegen Darmstadt wird dann nicht mehr das Spiel um Platz 16
sein. Ich glaube, es wird schon tatsächlich Wolfsburg gegen Hamburg werden. Ne? So, um es mit den Worten von Werner Hans zu sagen, da, guck mal, Gomez, der Torero hat wieder zugebissen. Oder sowas, so ein schiefes Bild halt einfach. Ne? einfach so, ja, ich denke, das wird schon eins der, ich glaube, wahrscheinlich wird es das wichtigste Spiel. Denke ich schon. Ich glaube, darauf läuft es.
Und sind zu diesem Zeitpunkt Ingolstadt und Darmstadt schon abgestiegen?
Viel hängt ja jetzt daran, was wir, ich meine, wir haben ja jetzt quasi noch den nächsten Spieltag, wir haben noch den 32. Spieltag, da muss Leverkusen trifft auf Ingolstadt. Und ich glaube, dass das schon eins der vorentscheidenden Spiele ist. Ingolstadt muss gewinnen, um noch eine Restchance zu haben. Und Leverkusen, haben sie selbst zugegeben, die sind Korkut. Der Trainer, Taifun Korkut, sagt selber, wir sind mental überhaupt nicht in der Verfassung für so ein Spiel. Wir wissen nicht, wie wir Abstiegskampf spielen sollen. Also das ist doch die Bankrotterklärung schlechthin. Und er ist ja jetzt schon der Erfolg von den Punkten her, der erfolgloseste und dadurch auch am wenigsten gemochte Trainer in der Geschichte dieses Vereins. Und die hat
nicht nur dieses Vereins, nicht nur dieses Vereins.
Der wirklich der unbeliebteste Trainer in der Geschichte dieses Vereins. Und die hatten Skibbe, Vogts und Ribbeck.
Und Roger, und vergiss mir bitte Roger Schmidt nicht, ne? Also muss er erstmal schaffen. Nachdem du Roger Schmidt gerade beerbt hast, bist du trotzdem jetzt schon der unbeliebteste und Thomas Hörster. Thomas Hörster, der damals auch noch da war, der von sich aus auch sagte, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Danach war er entlassen. Taifun, ich finde, also wann macht jetzt, hat die Bild-Zeitung eigentlich schon gemacht, Taifun nur ein laues Lüftchen? Ne? Jawohl. Also da muss ich jetzt auch mal ein Stück weit meine Freunde von der Bild-Zeitung ermahnen. Ja. Jetzt wird es nur wirklich Zeit. Ne? Also das darf man wirklich nicht fehlen.
Es ist die 11. Niederlage gewesen. Kann das sein? Und er hat ja erst 5 Spiele für Leverkusen gemacht, ne?
Er hat als Trainer Saison- und vereinsübergreifend in den letzten 20 Bundesligaspielen keinen Sieg geholt. Was ich noch viel interessanter finde, ist ja wirklich die höchste Heimniederlage seit 33 Jahren gewesen. Das letzte Mal, dass sie so hoch zu Hause verloren haben in Leverkusen, war 1-5 gegen die Bayern und da war Herbert Waas noch Topscorer.
Oh, Herbert Waas, ein schöner Mann. Ich habe seinen Schnäuzer verehrt. Es gibt ein schönes Foto von Herbert Waas, da lehnt er ganz lässig an einem Golf 1. Ne?
Und weißt du, wie lang das her ist, die letzte, also um das mal in Relation zu setzen, die letzte Niederlage zu Hause, die so hoch war von Bayer Leverkusen, war in einer Saison, als der VfB Stuttgart Meister wurde. Und das kann man ja nun wirklich tatsächlich an einer Hand abzählen.
War es 84?
Ja, 83, 84.
Ja, mein Gott.
Aber jetzt muss ich doch mal wirklich, also.
Ja, was denn,
Michael? Wie kommt man denn auf die Idee, Roger Schmidt zu entlassen? Was ich schon nicht verstanden habe, weil ich das Gefühl hatte, mit Roger Schmidt kauft man sich eine Idee ein.
Ja.
Und nicht umsonst wird Roger Schmidt im Moment gehandelt als der neue Bondscoach, also als der neue Trainer der holländischen Nationalmannschaft. Also aber der muss ja was können.
Ja, aber vielleicht war es manchmal so eine Frage auch des Umgangs. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Roger Schmidt zu Rudi Völler reinzitiert wurde. Und Rudi Völler wollte ihm eigentlich was ganz anderes sagen. Und dann sagte Rudi Völler sowas, lieber Roger, ich habe mir was überlegt. Und sagte Roger Schmidt schon noch vorm Hallo, ja, dann schieß mal los, du Pisser. Und dann sagte Rudi Völler, du bist entlassen. So, und so ist das eigentlich gegangen. Der wollte ihm was ganz anderes sagen. Er wollte sagen, pass auf, ich habe drei Mentalitätstrainer hier dazu geholt. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier den Arbeitslosen, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann Michael hat er aber, Skibbe. Ja, nämlich Michael Skibbe.
Aber wisst ihr, ja. Ich habe einen Punkt dann, verstanden, dann ja.
Kippte das Ganze.
Ich weiß,
dann, dann wurde Völler panisch, weil es war ja plötzlich kein Trainer. Und dann hat er gedacht, oh, wen könnte man denn? Und dann war halt einfach nur noch Korkut oder Neururer. Ne?
Na, hätte er sich mal für Neururer entschieden.
Ja, ich glaube, ganz ehrlich.
Aber ganz ehrlich, wenn ich das mal sagen darf, das ist doch erbärmlich. Also, ja, habe ich erbärmlich gesagt? Das ist natürlich, also ist nicht so profi, naja, ist auch nicht besser. Also auf jeden Fall, der Punkt ist doch der, wir scouten Spieler ab 11, 12 Jahren, ja? Mein Sohn fragt mich schon, der ist 11 Jahre alt, mein Sohn fragt mich schon, ob ich schon mal einen Scout gesehen habe beim ETV und ob schon mal zugeguckt worden ist und so. Das heißt, in diesem ganzen Fußballsystem wissen wir alles über die Spieler ab 10, 11, 12 Jahren ungefähr. Wir wissen aber ganz offensichtlich, und das zeigt unter anderem diese Entlassung, diese völlig planlose Entlassung von Bayer Leverkusen, weil wie kann man also Korkut saisonübergreifend, wir haben gerade gesagt, 11 Niederlagen. Gibt es kein Scouting für Trainer? Gibt es keinen Plan B? Gibt es kein, wenn das hier nicht schief geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir unsere Spielidee weiterentwickeln. Und dazu gibt es Kandidat A, B, C oder D. Und wir haben jemanden losgeschickt, der in, keine Ahnung, im Rheinland oder weiß der Henker was, wo, in welchem Zipfel, mal Leute gescoutet hat. Wie gehen die in Situationen um mit den Spielern, wenn eine Stresssituation da ist?
Und hat ja auch Walpurgis aus dem Hut gezaubert, wo man sagt, wo kommt der denn plötzlich her? Und man muss ja fairerweise sagen, das funktioniert ja tatsächlich ganz gut. Und jetzt mal ganz doof gesagt, also die Szene ist ja offensichtlich relativ klein, weil man hätte wahrscheinlich auch sogar Kauczynski holen können, der ja auch auf dem Markt ist. Also warum nicht den? Wie kommt man dann auf Korkut? Aber was steht da? Bam? Was steht da? Bam?
Nein, da steht Baum. Baum ist ja auch in Augsburg. Also es gibt ja überall einen Plan B. Also es gab den Plan B mit Walpurgis, es gab den Plan B mit Baum in Augsburg. Das hat ja alles auch mittlerweile funktioniert.
Ich meine, aber ihr wisst doch, was ich meine, oder? Dieses Trainerwechsel oder den neuen Trainer suchen, das wirkt ganz oft so planlos und so, ja, wer ist denn gerade auf dem Markt?
Was sagen? Wer ist denn Sportdirektor? Wer ist denn verantwortlich bei Bayer Leverkusen? Rudi Völler. Rudi Völler ist ein Relikt aus einem Fußball. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Text geschrieben über die Feuerwehrmänner, wo dann immer Jörg Berger, ja, längst verstorben, Gott hab ihn selig, aber dann wurde immer Jörg Berger, Felix Magath, Peter Neururer oder Friedhelm Funkel geholt. Und ich habe immer das Gefühl, dass das Krisenmanagement von Rudi Völler, ich mag den sehr gerne, ja, aber das Krisenmanagement von Rudi Völler liest sich immer noch so wie so ein Fortsetzungsroman aus dem Feuerwehrbüchern der 90er Jahre. Was machen wir denn jetzt? Roger Schmidt hat nicht funktioniert. Dann holen wir irgendjemanden, der wird schon reißen. Und dieses Krisenmanagement nach Roger Schmidt kommt mir genauso vor, dass man einfach händeringend irgendjemand gesucht hat, der jetzt sofort für diese 6, 7 Spiele, und so wurde es ja auch kommuniziert, also für diese letzten 10 Spiele, irgendwie den Karren aus dem Dreck zieht. Weil der steht ja tatsächlich auch noch, der steht ja auf Bewährung an der Seitenlinie.
Der ist ja gleich enteiert worden. Also in der Sekunde, als es losging, hieß es übrigens, das ist sowieso nur irgendwie, der fährt nur irgendwie ein paar Spiele mit und dann.
Das ist ja sowieso immer das Bekloppteste, das so zu machen. Das ist ja wie damals auch Tönnies mit Jens Keller. So, das ist jetzt erstmal unser Cheftrainer. Wo man sagt, das ist ja ein toller Einstieg. Genau. Das ist jetzt erstmal unser Cheftrainer. Wo man sagt, Klammer auf, bis wir einen guten haben. Klammer zu. Ja. Also das ist total bescheuert. Das heißt, die haben jetzt also einen Feuerwehrmann, der zwar noch nie einen Brand gelöscht hat, der aber zumindest weiß, wie so eine Brand
aber schon mal angezündet aussieht, hat.
Der schon mal gesagt hat, das ist heiß, wenn man da dran geht. So, toll.
Das ist so ein bisschen wie der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gesagt hat. Na, wem würden Sie denn mehr vertrauen? Der den Brand gelegt hat, der ihn gelöscht hat. Ne? Und bei Leverkusen weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer es in Brand gesteckt hat. Und ich weiß auch gerade nicht, wer es löschen soll. Ne? Und dann, also wer ist denn dann der Feuerwehrmann? Weil es kann doch nicht die einzige Qualifikation von Taifun Korkut sein, jemanden zu holen, von dem man weiß, na, der hat ja letzte Saison schon bei dem letzten Verein nichts gewonnen. Na, der kennt sich ja wenigstens aus mit Abstiegskampf. Ne? Das kann es halt auch nicht sein.
Ich möchte noch mal.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Hörer da sitzt und sagt, wen hättet ihr denn? Ne? Wer wäre denn jetzt einer, mit dem man kurzfristig aus dieser Misere rausgekommen wäre? Also jetzt mal außer Klaus.
Ich wollte auch sagen, Friedhelm Funkel. Ja. Also in meinem Feuerwehrmann-Buch einfach eine beliebige Seite aufschlagen und dann geht's weiter. Nein, es ist natürlich auch schwer, gerade in so einer Saison, wo wir über Systemfußball sprechen und so. Jeder hat seinen Trainer schon. Aber du hast es ja richtig gesagt, wenn es einen Plan Walpurgis gibt, wenn es einen Plan Baum gibt bei kleineren Vereinen, wieso gibt es keinen Plan B zu Roger Schmidt? Also jemand, der ähnlich funktioniert, jemand, der und wenn es Kauczynski gewesen wäre, der ja nun mal auf dem Markt war, oder da sind ja noch so ein paar, die so irgendwann mal bei Hoffenheim Trainer waren, die haben ja genug verschlissen in den letzten Jahren, da muss doch einer dabei sein.
Diejenigen, die noch vor ein, zwei Jahren auf dem Zettel waren bei allen, wenn du die heute anrufst, dann sagen die, ich kann gerade nicht, ich bin hier kurz davor, auf Zypern Vizemeister zu werden.
Es ist auf jeden Fall so, dass wenn man sich das den Gegenpart sozusagen anguckt, das Thema, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe, aber beim FC St. Pauli, die jetzt 9. sind, 10. sind, ja, 38 Punkte.
In welcher Liga?
In der 2. Wir reden vom FC St. Pauli, der zur Winterpause 11 Punkte hatte und 18. war. Wir müssen übrigens gleich nochmal drüber nachdenken, ob der HSV eigentlich schlecht geworden ist in der Phase, als St. Pauli gut geworden ist, als sie gesehen haben, ah, jetzt ist dann normalerweise 16. Platz, ist Hamburger recht, ne? Oh, St. Pauli wird es nicht erreichen, also müssen wir alles daran tun. Aber dann, also
ist
was
auch
ich
der Spieler des HSV Kostic zugeschaltet.
Was ich nur sagen wollte ist, man hat sehr genau beim FC St. Pauli analysiert, was läuft hier eigentlich schief. Und hat unter anderem gesehen, Ewald Lien können wir nicht entlassen, weil der eine extrem gute Bindung zur Mannschaft hat, zu den Spielern hat. In der Lage ist, sie zu motivieren, das Letzte aus ihnen rauszuholen. Aber er ist möglicherweise nicht mehr der Trainer, der neue spielerische Impulse setzen kann, der sozusagen auch taktisch eine neue Form des Spiels mit reinbringt. Also hat man sich einen Co-Trainer geholt und nicht den Trainer einfach entlassen, sondern hat sich mit Olaf Jansen einen sehr guten Co-Trainer vom VfB Stuttgart geholt und hat dann eben auch noch natürlich das Glück gehabt, dass man ein, zwei Spieler geholt hat, die eben auch fehlten in dem System, fehlten und siehe da, der FC St. Pauli ist, glaube ich, Platz 3 der Rückrundentabelle.
Und aber auch mit Ewald Lien einen Cheftrainer hat, der das auch zugelassen hat, sprich der
gesagt absolut.
Hat, okay, hey, das ist schon mal ja. Eine gute Idee von euch, dann holen wir den dazu und dass es dann offensichtlich keine ganz großen Eifersüchteleien gab, sondern der sich ja. Dann auch tatsächlich darauf eingelassen ja. Hat. Ne?
Aber das klingt auf jeden Fall mehr.
Der übrigens auch beim 5:1 von Eintracht Frankfurt auf dem Platz stand 1999. Ja, siehst du, da sind wir zwei ähnliche Nerds, Micky. Nein, aber was ich so spannend finde an der ganzen Geschichte ist ja, dass Hakan Çalhanoğlu, der jetzt seit Monaten und für Monate gesperrt ist von Bayer Leverkusen, sich in der Sportbild unter der Woche zu Wort gemeldet und gesagt hat, er versteht den Trainerwechsel nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Spieler, der noch dem Verein angehört, der gesperrt ist, sagt öffentlich in der Sportbild, ich verstehe den Trainerwechsel nicht. Als quasi Roger Schmidt gechast wurde, lagen wir 5 Punkte hinter dem Europapokalplätzen. Da war von Abstieg noch keine Rede. Jetzt sind wir plötzlich im Abstiegskampf. Da ist
jetzt immer noch, ne?
Okay, das ist natürlich ja rein rechnet. Ich weiß nicht, guckt man nach oben, guckt man nach unten, aber wenn wir jetzt mal das Momentum nehmen.
Da ist es wieder da. Ich habe wirklich, mir haben zwei Worte gefehlt, Narrativ und Momentum. Und eines können wir jetzt mal
Narrativ.
Abhaken. Wir haben doch bestimmt schon jetzt 45 Minuten geredet. Und
wir sind schon bei 58 Minuten.
Siehst du, und das Wort Momentum kam noch nicht einmal. Und das im Abstiegskampf,
das Momentum
der Woche, Gold.
Nein, aber man muss sehen, also die Tendenz bei Leverkusen geht nach unten und er hat ja prinzipiell recht, wobei ich aber dann nachgedacht habe, Moment, Hakan Çalhanoğlu, vielleicht ist das aber auch ein Grund dafür, dass Bayer Leverkusen so abschmiert. Wenn man sich das mal überlegt, ja, das ist der Spielmacher dieser Mannschaft, der bei den Standards gefährlich ist, wirklich das Herz der Mannschaft und der wird aus dieser Mannschaft herausgerissen, vom Internationalen Sportgerichtshof, dem CAS, ja auch gesperrt für 4 Monate. Einfach so aus dem Nichts für etwas, was Bayer Leverkusen ja gar nicht verbrochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Also er hatte, als er beim Karlsruher SC noch gespielt hat, hat er ja Trabzonspor eine Vereinbarung gegeben, dass er danach zu ihnen wechseln würde. Ist dann beim KSC geblieben und ist dann zum HSV gegangen. Das heißt, Bayer Leverkusen spielt überhaupt keine Rolle in diesem ganzen Konstrukt, wird aber bestraft. Es ist so ein bisschen, als wenn du irgendwie, als wenn Michael Mann irgendwie die Hälfte von Heat fertig gedreht hat und dann plötzlich einen Anruf bekommt und die sagen ihm, Robert De Niro, den wir heute schon mal hatten, Robert De Niro darf die andere Hälfte des Films nicht mehr mitspielen, weil er damals in der Pate 2 eine Vertragsverfehlung hatte. Ja, und dann stehst du da und dann wird es plötzlich ein Schrottfilm, weil du plötzlich nur noch David Hasselhoff als Ersatz hast, weil du nicht weißt, was passiert.
Hat Jens Todt das möglicherweise schon eingestiehlt, weil er wusste, er ist dann beim HSV und damit er nicht alleine ist im Abstiegskampf, dann schwächen wir einfach mal so.
Wenn du jetzt hier aus der Mottenkiste, aus dem Verbannungskasten von um die Ecke hier mit Jens Todt kommst, dann sage ich dir aber auch, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte. Ich habe den Sportdirektor vom HSV gesehen am Wochenende nach dieser Niederlage. Und er sah aus wie der Todt auf Latsche.
Nein! Gott. Miki ist schon gegangen.
Ja. Nur zur Erklärung, Lukas Vogelsang hat mal den 11-Freunde-Ticker erfunden. Nur, ne, wenn es manchmal in den Wahnsinn abdriftet, wollte ich nur mal erklären, warum.
Und ich habe tatsächlich es geschafft, mit einem so schlechten Witz Miki Beisenherz aus dem Studio zu ekeln. Die Tür hat sich hinter ihm geschlossen. Wir winken noch mal kurz, bis er als Punkt am Horizont verschwindet. Und dann würde ich mal sagen, tschüss Miki. Und wir machen quasi die 5 Minuten, die wir noch haben. Obwohl, das ist ja deine Rolle eigentlich. Die machen wir jetzt einfach mal fertig mit einem kurzen Ausblick auf den Abstiegskampf am Wochenende. Und dann würde ich sagen, will ich von dir nochmal wissen, wer steigt ab? Wer sind deine 3 Abstiegsfavoriten? Und dann, finde ich, sind wir hier auch gut durchgekommen.
Der Trick übrigens mit Miki war super, fand ich. Ein bisschen wie bei Bezaubernde Genie früher, wo man einfach einmal gezwinkert hat und dann saß er nicht mehr da. Aber das nur am Rande für Verschwörungstheoretiker, die möglicherweise dann tatsächlich glauben, dass man doch beamen kann. So, zurück zum Fußball. Darmstadt 98. Wird das die große Geschichte, im Grunde genommen das Minus-Leicester sozusagen?
Die Mannschaft, die aus dem Nichts kam, die ja quasi schon in der zweiten Liga gespielt haben, wo ich dachte, die immer, die spielen nächste Woche in Köpenick gegen Union schon, aber sie haben jetzt tatsächlich ja diese Spiele gewonnen. Also glaubst du, dass die den quasi das Augsburg machen und in München gewinnen, nachdem die Bayern Meister geworden sind und quasi ihre Serie fortschreiben und 4 Siege am Stück sammeln, wo alle sie schon quasi als Absteiger gesehen haben und damit quasi sich die letzte Chance für die beiden folgenden Spieltage noch erhalten? Oder glaubst du einfach, die Bayern feiern, haben ihre Meisterfeier daheim und schießen Darmstadt endgültig in die zweite Liga?
Gut, was Bayern und feiern bedeutet, das haben wir ja eben schon etwas genauer auch unter die Lupe genommen. Es wäre wirklich ein fast schon ein Fußballmärchen, wenn das nochmal klappen sollte und Darmstadt 98 tatsächlich die letzten 3 Spiele gewinnen sollte. So nett ich das finden würde, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube.
Also kommt Arturo Vidal und erschlägt Thorsten Frings mit seiner Pappmeisterschale.
Ja, haben die auch Beef?
Die haben keinen Beef. Obwohl, ich weiß gar nicht, Vidal hat mit der ganzen Welt Beef. Der ist da wie Bushido. Aber pass auf, dann sag mir jetzt kurz, einfach nur als Abbinder für diese 4. Episode von Fußball MML, wer landet auf dem Relegationsplatz und wer steigt direkt ab?
Darmstadt. Ingolstadt.
Du kommst jetzt quasi
von hinten. Ich komme von unten.
Ja, okay, genau. Von hinten.
Ich komme von unten.
Ja. Darmstadt, Ingolstadt.
Und.
Komm, mach's Miki. Ich mach's Miki zuliebe. Ich sage. Darmstadt.
Du wolltest Wolfsburg.
Darmstadt. Und dann für Micky Beisenherz, Wolfsburg steigt direkt ab und der HSV schafft es seinen Fans zuliebe wieder in die Relegation, damit noch zwei Spiele mehr zu spielen sind diese Saison.
Das ist herrlich. Also möglicherweise. Für die beteiligten Fans jetzt nicht so, aber wenn wir schon keinen Meisterschaftskampf haben, dann wenigstens einen krachenden Abstiegskampf.
Wie 99. Ich würde sagen, das war 2014. Fußball MML, die vierte Episode aus Hamburg, tatsächlich vom Abgrund. Und wir müssen beide an dieser Stelle sagen, wegen der technischen Fehler und der Aufnahme, die jetzt sehr geruckelt hat, geloben wir Besserung.
Ja.
Das ist so wie Rudi Völler, der nie wieder Teil von Korkut verpflichten wird. Wir geloben Besserung fürs nächste Mal. Freuen uns, dass ihr trotzdem bis hier durchgehalten habt und freuen uns auch, mit euch in die letzten beiden Spieltage dieser Saison zu gehen.
Und ich hau mal einen raus, kommt. Der nächste Podcast ist umsonst.
Danke, Mike.
Tschüss.
Danke, Mickey.